Morgen. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns zusammen ein bisschen schnell. Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mann gesund und er nahm sein Bett und er ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag. Und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte: Gott sei sein Vater, und er machte sich selbst Gott gleich. Ich habe gesagt, wir schauen uns ein bisschen das Leben Jesu an im Januar und Februar und wir tun es unter dem Gesichtspunkt von diesen Zeichen, von diesen zeichenhaften Wundern. Stell dir vor, du machst es wie Karl May. Wer von euch liest gerne Karl May? Haben wir da ein paar? Hat mal gelesen. Ich glaube, sie sind inzwischen aus der Mode gekommen, gell? So, wir hatten früher die Schallplatten. Das war damals in der Steinzeit. Und ich habe mich immer gefragt, diese Darstellungen von dem Wilden Westen, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist, irgendwo ist ein riesiges Kakteenfeld, wo sie da durch müssen und das ist angelegt wie so ein Irrgarten. Und ich habe mich gefragt, wo gibt es wohl einen Irrgarten aus Kakteen? Und irgendwann habe ich rausgefunden, der war nie dort. Der hat sich das alles ausgedacht. Der hat sich das ziemlich klug ausgedacht und der hat sich gute Geschichten angehört. Und erst im hohen Alter, glaube ich, ist er selbst einmal, habe ich jetzt nachgelesen, nach Amerika gekommen. Da war es schon ein bisschen später, hat er seine Bücher vermutlich schon alle veröffentlicht. Aber stell dir vor, du bist Karl May und du hast dein ganzes Leben Western geschrieben, ohne einmal dort gewesen zu sein. Und dann kommst du hin und du stellst fest, also manches ist wahrscheinlich genau so, wie du es dir vorgestellt hast, aber bei vielem wirst du wahrscheinlich sagen, so ist es also. Und das ist ja ganz anders. Und ich müsste ja meine ganzen Geschichten umschreiben und du kommst vermutlich aus dem Staunen nicht mehr raus. Und dann müsstest du dich eigentlich hinsetzen und müsstest die Geschichte neu schreiben. Und ich glaube, so ähnlich wie einem Karl May müsste es gehen, wenn jemand versuchen würde, einen perfekten Gott zu beschreiben, ohne ihn gesehen zu haben. Wir können uns Perfektion nicht vorstellen. Wir können uns einen perfekten Gott nicht ausdenken, weil wir in unseren menschlichen Begrenzungen sind, so wie sich ein Karl May den Wilden Westen zwar ausdenken kann, aber nicht so, wie er ist. Und dann, wenn wir dann mit der Realität konfrontiert würden, müssten wir wahrscheinlich immer wieder feststellen, oh, so ist es gar nicht, es ist anders. Und wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und ich glaube, genau das ist das, was uns Evangelium ehrlich begegnen. Also wenn wir uns, anstatt unser Bild von Gott einzutragen, einlassen auf das, was er uns bringt und wie er uns begegnet, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr raus über einen Gott, der so ist, dass wir ihn uns gar nicht ausdenken können. Das ist so ein bisschen das Herz dessen, warum ich glaube, dass es gut ist, dass wir diesem Gott begegnen, anstatt mit unserem Bild zu ihm zu gehen. So, jetzt mitten rein. Die Geschichte, die kennt ihr alle. Ich glaube, ich habe sogar schon mal drüber gepredigt. Und über die 38 Jahre und wie lang das alles ist und so weiter. Das möchte ich gar nicht heute alles aufrollen. Ich glaube, ihr kennt das Setting auch. Es gibt diesen Teich und von diesem Teich wird gesagt, dass da immer wieder ein Engel kommt und die Oberfläche berührt. Und immer wenn sich das Wasser im Teich bewegt, der Erste, der dann im Teich ist, first come, first serve, ja, der wird geheilt. Irgendwie ein ungerechtes Prinzip. Und dann kommt Jesus, kommt an diesen Teich, an diesem Tag, er ist da. Und er sieht diesen einen Mann. Und das ist auch das Erste, was ich mir mit euch anschauen möchte. Jesus kommt zu diesem Gelähmten. Und er weiß nicht, wer das ist, der da kommt. Da kommt einer und er kennt ihn nicht. Und er stellt keine Fragen. Jesus stellt die Fragen. Ist euch das aufgefallen? Jesus fragt ihn. Jesus kommt auf ihn zu. Er ist derjenige, der diesen Mann fragt, willst du geheilt werden? Wenn du Gott jemals findest, wenn du ihm jemals begegnest, dann deshalb, weil er dich gesucht hat. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir hier draus mitnehmen können. Wir können Gott nicht begegnen, wenn er sich nicht von uns finden lässt. Wir können ihm genau da begegnen, wo er sich von uns finden lässt. Paulus bringt das ziemlich krass auf den Punkt, wenn er in Römer 3, Vers 10 schreibt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der Gott sucht. Ich würde ihm sofort widersprechen wollen und sagen, also ich habe gesucht. Und ich bin mir sicher, hier sind ein paar andere, die haben auch gesucht, oder? Das klingt auch nach einer vollkommenen Übertreibung, was Paulus hier schreibt. Und ich finde, wir können es auch nur als Übertreibung hören, bis wir eine Ebene tiefer gehen und ihn fragen, was meinst denn du damit? Und es suchen doch so viele. Und ich glaube, es dauert ein bisschen, bis ich einmal von mir wegblicke und feststelle, stimmt, wenn ich auf mich schaue und mich frage, wen ich suche, dann suche ich nicht unbedingt den lebendigen Gott, sondern ich suche den Gott, dem mich gerne begegnen möchte. Der Gott, den ich gerne haben möchte. Der Gott, der gut zu handeln ist, der gut in mein Schema passt. Den suche ich. Aber nicht unbedingt den wahren Gott, wie er mir in der Bibel begegnet. Da gibt es zum Beispiel Stellen, an denen es um die Souveränität Gottes geht. Hiob, wo Gott zu ihm sagt, ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen. Das habe ich nicht nötig. Oder auf dem Berg Sinai, wer mich berührt, der muss sterben. Die Sache mit der Bundeslade, wo der Kerl nur die Hand ausstreckt und tot umfällt. Ich glaube, das ist kein Gott, dem wir begegnen wollen. Ein Gott, der so heilig ist. Ein Gott, der so mächtig ist, dass wir seine Gegenwart nicht aushalten können. Das ist kein Gott, den wir suchen. Und das ist kein Gott, dem wir begegnen wollen. In 1. Mose 3, da kommt die Schlange und sie sagt, hat Gott nicht gesagt, ihr dürft nicht von den Bäumen im Garten essen. Und von keinem der Bäume im Garten essen. So. Es gibt, glaube ich, eine tiefe Lüge, die sich seit dieser Schlange bei uns eingepflanzt hat. Und die heißt ungefähr, komm Gott nicht zu nahe, denn er zerstört alles, was dir Freude bereitet. Wenn du das alles vor Gott aufblätterst, dann musst du ein anderer werden. Wenn du diesem heiligen Gott begegnest, dann kannst du nicht bleiben. Und diese Lüge dieser Schlange setzt sich, glaube ich, in deinem und vermutlich, also vermutlich, sicher in meinem und vermutlich auch in deinem Leben fort. Dass wir nicht nur sagen, wir haben hier einen heiligen Gott, sondern dass etwas in uns auch sagt, diesem heiligen Gott darf ich nicht begegnen. Dem möchte ich gar nicht begegnen. Wenn wir diesem ungeschminkten Gott, wie er uns im Alten Testament so oft offenbart wird, nahe kommen, dann gibt es eigentlich nur zwei Arten, mit ihm umzugehen. Wir können entweder versuchen, ihm zu gefallen, und ich glaube, das kennen wir. Oder wir laufen vor ihm davon. Und vielleicht kennen wir auch das. Und hier passiert das Dritte. Hier passiert das Dritte. Bis Gott kommt, bis er kommt und zeigt, dass er nicht nur gerecht ist, dass er nicht nur mächtig ist, sondern dass er auch ein liebender Gott ist. Das ist das, was hier geschieht. Da kommt Jesus zu einem Mensch mit einem Bild von Gott, der mächtig ist, der furchteinflößend ist. Und weil er kommt, darf sich dieses Bild verändern. Das ist unser Gott. Der ist mächtig, der ist heilig und er ist furchteinflößend. Und wir dürfen ihm deshalb begegnen, weil er sich auch als der Liebende offenbart. Nicht andersrum. Also Gott kommt. Er ist derjenige, der dich sucht und dich findet. So, zweitens, Jesus ist derjenige, der die Fragen stellt. Jesus ist derjenige, der hier fragt, willst du gerettet werden? Und wie antwortet der Gute? Naja, ich bräuchte ja jemand, der mir in den Teich hilft. Ja, ist richtig. Das ist eine gute Bestandsaufnahme aus 38 Jahren Frustration, würde ich sagen. Und ich glaube, wir überlesen das ganz schnell, was alles in dieser Antwort steckt. Aber ich glaube, die Antwort von diesem Mann, wenn wir mal davon absehen, dass hoffentlich keiner von euch seit 38 Jahren gelähmt ist, hat ansonsten ganz viel mit der Art zu tun, wie wir Erlösung suchen. Dieser Mann ist nämlich sofort bereit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, um sich erlösen zu lassen. Glaube ich. Das höre ich aus seiner Antwort raus. Er wäre sofort bereit, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich habe ja keinen. Aber wenn es da jemand gäbe, hilf mir, mich zu erlösen. Also nicht erlöse mich, sondern hilf mir, es selbst zu tun. Ist super pädagogisch richtig, glaube ich, was dieser Mann sagt. Und die moderne Pädagogik würde ihm wahrscheinlich sofort zustimmen. Er würde sagen, das ist genau richtig, das ist Inklusion. Hilf mir, es selbst zu tun. Ist klasse. Ich fürchte, unser Gott lebt manchmal Inklusion nicht. In diesem Sinne. Und an dieser Stelle tut es auch nicht. Und er tut es für dich und für mich nicht. Das heißt übrigens nicht, dass er es nicht vielleicht für die Menschen tut, die Inklusion brauchen, an manchen Stellen. Also Gott ist nicht inklusionsfeindlich. Aber er möchte uns nicht der Partner sein an unserer Seite auf dem Weg, dass wir uns selbst erlösen. Das ist er nicht. Und dabei würden wir das so gerne, weil dann könnten wir ein Stück von unserer Würde vor ihm behalten und sagen, ich bin doch jemand, ich habe doch auch was geschafft. Und ich fürchte, den Zahn zieht uns diese Geschichte. Da zeichnet Johannes ein ganz anderes Bild von Erlösung. Und es geht nicht darum, unseren Kram zusammenzubekommen und jemanden zu haben, der uns unseren Kram hinterherträgt, damit wir es endlich ins Wasser schaffen. So, egal was in deinem Leben so alles noch unerlöst ist, es geht nicht darum, dass du jemanden findest, der dir endlich deinen Kram nachträgt. Und es geht auch nicht darum, dass wir am Ende dann unseren Wert noch haben und uns gut und sicher fühlen, sondern es geht darum, dass wir einmal an diesen Punkt kommen zu sagen, und du, Jesus, bist meine Sicherheit. Und du, Jesus, bist meine Wichtigkeit. Und nein, ich kann es nicht. Ich bin es nicht wert. Ich bin es auch heute nicht wert und auch morgen nicht. Und ja, Erlösung hat etwas mit einem Punkt echter Demut zu tun. Mit buchstäblicher, erlösender Demut. Mit einer befreienden Demut, mit einer, die Gott uns selbst folgt. Es ist notwendig, dass wir einmal demütig werden. dann ist er nicht derjenige, der sagt, es ist notwendig, dass ihr euch alle vor mir beugt, aber ich tue es nicht. Sondern er ist derjenige, von dem dann es dann wieder heißt, Jesus Christus, der selbst in göttlicher Gestalt war, der selbst Gott war. Er hielt es nicht für einen Raub. Komische Formulierung, gell? Soll heißen, er hat nicht daran festgehalten, als hätte er das erbeutet, Gott gleich zu sein, sondern er entäußert sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an und er ward ein Mensch. Also ein Gott, der bereit ist, alles das aufzugeben, was er an göttlichen Privilegien hat, und sich klein zu machen. Ist ein Gott, der seinen Geschöpfen begegnet und sagt, der Weg, wie du Freiheit, der Weg, wie du Erlösung finden kannst, ist nicht, dass du dich mit mir verbündest und wir dann gemeinsam dafür arbeiten, dass du ein besserer Mensch wirst, um dich selbst zu erlösen. Ich bin dein Erlöser. Ich bin's. Das ist unglaublich erleichternd, oder? Und gleichzeitig so unglaublich frustrierend für mein Ego. Ich glaube, genau darum geht's. Genau darum geht's. Echte Erlösung ist nicht mit Ego zu finden, sondern nur an dem Punkt, wo wir es einmal vor Gott aufgeben und ihn wirklich Gott sein lassen. Der, der alles hatte, der Gott gleich war, erniedrigte sich freiwillig und wurde Mensch. Philipper 2,6. Es gibt keinen hohen Weg, wenn es um Erlösung geht. Es gibt keinen hohen Weg, wenn es um Erlösung geht. Und jeder, der euch was anderes sagt, glaube ich, der predigt an diesen Geschichten vorbei. Jetzt müsst ihr nicht mir glauben, ihr müsst Jesus glauben. Aber es gibt nur leere Taschen und es gibt keinen Joker auf der Hinterhand, wenn es darum geht, vor Gott etwas zu sein. Sondern wir können nichts zurückhalten, kein Druckmittel, keine letzte Karte, nicht noch irgendwas, wo wir am Schluss dann sagen können, aber Jesus, ich habe es doch wirklich gut gemacht. Und er dann sagt, na gut, okay, also weil du so lange mit dabei warst, brauchst du mich nicht als Erlöser, dann hast du es natürlich selber geschafft. Und anstatt, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, wir liefern noch ein paar Bestechungsgeschenke dazu, glaube ich, müssen wir es schauen, was es heißt zu buchstabieren, werde du meine Freude, anstatt hilf du mir Freude zu finden. Jesus, sei du mein Alles, anstatt dass wir sagen, Jesus, hilf mir, ein Alles zu finden. Jesus, ich möchte mich auf dich verlassen, anstatt Jesus, hilf mir, dass ich Sicherheiten finde, auf die ich mich verlassen kann. David kann das sagen in den Psalmen, du bist meine Freude. Also anstatt, ich bin immer bereit, Jesus in mein Team aufzunehmen, das finde ich super. Also ein Team mit Jesus finde ich klasse. Aber Jesus will nicht in meinem Team sein. Und ich glaube, ich muss für mich immer wieder buchstabieren, was es heißt, vor ihm zu kapitulieren. Ihn nicht Teil meines Teams sein zu lassen, sondern ihn meinen Herr und Erlöser sein zu lassen. So, und das Ganze hat hier noch so einen Lackmustest in der Geschichte. Da wird's ernst. Da sagt doch Jesus diesem Mann einfach so auf den Kopf zu, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist eine ungeschickte Anweisung von Jesus. Zumindest auf den ersten Blick, oder? Das ist doch ungeschickt, was er da macht. Der ist Rabbi. Der muss doch wissen, dass gerade Sabbat ist. Also kann es kein Zufall sein. Also ist es Absicht. Also ist das, was hier geschieht, doch hochgradig provokativ. Es gibt ja eine Menge Dinge, die man am Sabbat nicht tun darf. Und eines davon ist ja definitiv, Dinge durch die Gegend zu tragen. Also Jesus verstößt hier quasi gegen das erste Prinzip dieses Stoppschildes. Es ist so deutlich. Es ist jetzt nicht super kreativ und die Juden drumherum müssen sich das nicht, sondern es ist für jeden sichtbar. Der heilt den Typ und er sagt ihm als allererstes was ganz Dummes. Und der macht's. Klasse, oder? Er gehorcht einmal seinem Herrn. Und das, was dann passiert, dann kommen die Juden und es läuft ab wie wunderschön geskriptet. Die Juden kommen, sie konfrontieren ihn und das allererste, was er macht, ist, dass er sagt, der war's. So, es erinnert mich an die Schlange und an die Sache mit Eva und so. So, und es erinnert mich an das gleiche Schema, was ich auch habe, wenn mich irgendjemand konfrontiert. Da kommen die Juden und sagen, hey, du darfst doch heute du darfst doch deine Matte nicht tragen. Und als würde es ihm gerade einfallen, sagt er, stimmt, hast du eigentlich recht. Die Schlange war's, Eva war's, der Mann war's, Jesus war's, der Typ, der mich geheilt hat, keine Ahnung. Der war's. Und als Jesus dann ihn wieder aufsucht im Tempel, das ist ja auch eine schräge Geschichte, da warnt er ihn vor Sünde. Und sagt ihm, du musst aufpassen, dass du nicht wieder sündigst, dass dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Könnte man jetzt super lesen als direkter Zusammenhang zwischen hat. Oder? Und ich glaube, diese Geschichte hier meint was ganz anderes. Ich glaube, die betont eine ganz andere Ebene. Und das liegt daran, dass es hier sich um ein Zeichenwunder handelt. Es geht Jesus in diesen Geschichten nicht darum, Menschen zu heilen. Es geht ihm darum, Menschen zu befreien, zum Glauben zu führen. Also wenn Jesus hier auf die Ebene von Schuld anspricht, dann spricht er auch auf die Ebene von Befreiung, von echter Befreiung an. Also er sagt ihm auf der einen Seite, du bist gesund geworden, und dann sagt er ihm auf der anderen Seite, aber da gibt's was in deinem Leben, das ist wichtiger als gesund werden. Pass auf, dass du auf der Ebene nicht wieder kippst. Und Jesus sagt quasi, ich wollte nicht nur, dass du einen vernünftigen Körper kriegst. Ich wünsche dir nicht nur, heil heißt nicht, dass du wieder laufen kannst. Das ist eine schöne Sache. Aber heil heißt nicht, dass du wieder laufen kannst. Ich möchte, dass du zur Rettung findest. Ich möchte, dass du als Mensch heil wirst. Und ich habe dir dazu eine Anweisung gegeben, nämlich nimm deine Matte und geh. Wir haben Sabbat. In Johannes 9, da sehen wir einen Mann, den Jesus heilt. Und Jesus verlässt ihn, aber der Mann, der glaubt. Und dann passiert etwas ganz Ähnliches. Und die Juden greifen ihn auch an. Und dieser Mann verteidigt Jesus gegen die jüdische Autorität. Also jetzt versteht mich nicht falsch. Jesus braucht keine Verteidigung. Technisch gesehen ist das, was dieser Mann hier sagt, ja richtig, ne? Auch wieder so eine Sache. Er sagt ja nichts Falsches. Und ich glaube, mit dem, was er sagt, versündigt er sich auch nicht. Also darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass er was Falsches sagt. Er sagt lauter richtige Dinge. Er ist einfach nur unglaublich bemüht, sich sofort, nachdem er geheilt ist, wieder in ein religiöses Wertesystem einzuordnen. Wieder einzuordnen in ein System. Wieder zurückzugehen an einen Platz, von dem Jesus sagt, aber dieser Platz ist nicht gut. Und er ist so bemüht, davon endlich wieder ein Teil zu sein. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Der war 38 Jahre wahrscheinlich kein Teil davon. Er ist so bemüht, endlich wieder ein Teil davon zu sein, dass er völlig übersieht, welche Freiheit Jesus ihm anbietet. So, und jetzt, wir sind in der Gemeinde. Da gibt es manchmal religiöse Wertesysteme. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht, was uns anbietet, übersehen. Da versucht er, sich gut mit den Pharisäern zu stellen. Also, kann ich gut nachvollziehen. Ich stelle mich auch gern mit Menschen gut. Und ich glaube, das, was Jesus bemerkt hier bei diesem Mann, und das ist super, wir können auf den Mann rumhacken, dann betrifft es uns nicht, gell? Aber was Jesus hier bei diesem Mann bemerkt, ist, dass er die Wunderheilung als Wunderheilung annimmt. Aber ihn nicht als Erlöser. Er glaubt nicht. Er glaubt nicht über die Wunderheilung hinaus. Und das passiert übrigens immer wieder. Also es ist nicht so, dass alle irgendwie in der Bibel, die geheilt werden, dann glauben. Sondern es gibt immer die einen und es gibt die anderen. Es gibt die, die über das Zeichen hinauskommen, hinaussehen und Jesus annehmen und die, die es nicht tun. Und Gott zieht dann seine Heilung nicht zurück. Aber es gibt eine Ebene über die Heilung hinaus und das ist die Ebene, die Jesus anspricht und die er erreichen möchte. Die Bibel ist übrigens voll von Menschen, die auch Gottes Standards nicht erfüllen. Das ist nämlich das Nächste. Und wenn es bei Jesus darum gehen würde, dass wir seine Standards erfüllen, dann müssten wir eigentlich so eine Wunderheilung hören und sagen, und danach, dann halten wir uns an alles und dann läuft's gut. Und dann schauen wir in die Bibel rein und wir stellen fest, die Bibel ist voll von menschlichen Versagern, denen Gott begegnet. Das ist ein hartes Urteil über große Glaubensväter, ne? Ist auch ein bisschen vermessen, das so zu sagen. Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, wir dürfen uns auch darin wiederfinden, dass wir sagen, es geht nicht darum, dass wir vor Gott gut dastehen. Da belügt doch Abraham, als es um seine Frau geht, und er gibt sie als seine Schwester aus. So, und das führt dann dazu, dass der Pharao sie mit ihr schläft, ne? Das ist jetzt ethisch gesehen irgendwie alles nicht so ganz sauber, was da läuft. Und dann übergibt Sarah Abraham ihre Magd, damit sie dann endlich Kinder bekommt. Und dann kippt das Ganze gleich wieder in so eine Eifersuchtssache. Und das führt dazu, dass Hagar fliehen muss oder dass Sarah sie in die Wüste schickt. Also das ist mal mindestens versuchter Totschlag, oder? Also da passieren echt schräge Dinge in dieser Familie. Und es ist gleichzeitig das erste Beispiel von Leihmutterschaft, glaube ich. Hagar wird überhaupt nicht gefragt bei der Geschichte. Glaube ich zumindest. Und Abraham, der sagt irgendwie dann, ich halte mich da raus. Also das ist ja wohl irgendwie unterlassene Hilfeleistung. So, und es zieht sich dann so fröhlich durch die ganze Bibel durch, ne? So, was weiß ich, David und Bathseba, also die großen Geschichten. Aber das Interessante ist ja, glaube ich, dass die zentrale Botschaft, die wir aus all diesen Fehltritten, würde ich sagen, lernen dürfen, dass Gott nicht die Würdigen rettet. Gott rettet nicht die Würdigen, sondern die, die bereit sind, zu ihm zu kommen. Gott rettet nicht die Würdigen, er rettet die Welt. Es geht nicht um Menschen, die Gottes Gnade suchen und verdienen, sondern es geht um Menschen, die sich vielleicht manchmal nicht dazu fähig sehen, die sich vielleicht nicht danach ausgestreckt haben und ihm dann doch begegnen. Und wir werden nie die sein, die wir sein sollten, aber wir haben einen Gott, der gnädig ist. Und dieser Gott begegnet uns in dieser Geschichte. Und dieser Gott ist derselbe, der dir heute Morgen begegnet. Und der dich erlösen möchte. Heißt es weiter, darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und er machte sich selbst Gott gleich. So, diese Kontroverse, die hat sie ganz schön in sich hier. Also die Rabbis, die reklamieren, dass der Einzige, der am Sabbat arbeitet, ohne sich zu versündigen, Gott ist. Das ist so rabbinische Lehre. Ja? Also wenn einer am Sabbat arbeiten darf, dann Gott. Alle anderen nicht. So, und Jesus sagt hier im Prinzip einfach nur okay. So, das ist die Kurzzusammenfassung von dem, was passiert. Also die Juden, die kommen zu ihm und sagen, hey, am Sabbat darf nur Gott arbeiten. Und Jesus sagt, okay. Problem? Ich stimme euch zu. Am Sabbat darf nur Gott arbeiten. Und meine wiederherstellende Arbeit ist genau das, worum es am Sabbat geht. Ich mache genau das. Da würde ich sagen, der Sabbat ist für Gott kein Ruhetag. Habt ihr das mal gemerkt? Er ruht an dem Tag. Aber es ist ein Teil der Schöpfung. Es ist der siebte Schöpfungstag. Das heißt, wir müssen uns das auch so vorstellen, dass Gott da nicht am siebten Tag ruht, weil er so voll fertig ist von den anderen sechs Tagen. Also der hatte echt eine harte Woche. Und am siebten Tag, da ruht er dann, weil er es einfach nicht mehr packt. Also da komme ich irgendwie an Grenzen mit meiner Vorstellung von einem Gott, der unendliche Möglichkeiten hat. Aber wenn ich davon ausgehe, dass es sich bei dem Ruhetag nicht um einen Erschöpfungszustand, wo ich komatös auf dem Sofa liege, handelt, oder in diesem Fall, wo Gott komatös auf dem Sofa liegt, ja, auch schwer vorzustellen, sondern dass es ein bewusster Teil der Schöpfung ist. Also, dass Gott am siebten Tag eine Ruhe schafft, die er selbst genießt. Dass er am siebten Tag immer noch schöpferisch kreativ ist. Und dass da die Neuschöpfung beginnt, für dich und für mich. Und dass er da das Werk tut, das für uns da ist. Also wenn Gott am siebten Tag ruht, dann ist er nicht müde, dann ist er im Frieden. Ihr erinnert euch an dieses Mandelhörnchen? Mit dem Anfang? Und dem Paradies? Und der Ruhe? Und dem Ende? Und der Ruhe, die Gott wieder für uns hat? Und jetzt sind wir irgendwo dazwischen. Zwischen diesen zwei Enden des Mandelhörnchens. Und Jesus sagt hier, und dieser Sabbat, ich möchte dich hier freisetzen. Von einem religiösen Wertesystem. Und die Freiheit, die ich dir anzubieten habe, die ist nicht allein eine Sabbatfreiheit, aber die fängt da an. Dass du Ruhe findest. Es geht also nicht um ein Ausruhen von einer harten Woche, sondern es geht darum, bei diesem Mann tiefer zu blicken. Und bei dir tiefer zu blicken. Also warum arbeiten wir? Warum versuchen wir, was zu leisten? Warum versuchen wir, was darzustellen? Ich glaube, das ist ein bisschen kulturabhängig, warum wir das tun. Vielleicht, um deine Familie stolz zu machen, wenn du vielleicht aus einer östlichen Kultur kommst. Oder vielleicht, um dein Selbstbewusstsein zu boostern, wenn du aus einer westlichen Kultur kommst. Um es dir zu beweisen, um es anderen zu beweisen, um es deinem Vater zu beweisen, um es deiner Mutter zu beweisen. Um es geschafft zu haben. Da ist die Arbeit und dann gibt es die Arbeit unter der Arbeit. Also es gibt eine Ebene, auf der leisten wir was. Das ist die Ebene, auf der sind wir irgendwann erschöpft. Und dann gibt es eine Ebene darunter. Das ist die Motivation. Die Frage, warum wir etwas leisten. Um uns selbst zu retten. Auf der wir versuchen, etwas darzustellen. Etwas zu sein. Etwas zu erreichen. Mir fällt es bei mir an der Stelle auf, wo ich anfange, mich zu vergleichen. Es ist immer ein guter Indikator. So, ich bin vollkommen zufrieden mit dem, was ich habe, bis ich sehe, dass ein anderer mehr hat. Spätestens dann weiß ich, ich habe genug. Also geht es nicht um die erste Ebene. Ich arbeite nicht, damit ich auf der ersten Ebene noch mehr habe. Ich arbeite für die Ebene drunter. Ich arbeite für die Ebene, auf der es darum geht, etwas erreicht zu haben. Um mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, das hast du erreicht. Da bist du jemand. Jesus adressiert hier die Ebene drunter. Auf der ersten Ebene liegt nämlich dieses religiöse Wertesystem hier in dem Fall, bei dem Mann. Endlich wieder jemand in der Gesellschaft zu sein. Und Jesus adressiert hier die Ebene drunter. Du darfst von allem ruhen. Warum? Weil Gott ruht. Wie ruht Gott? Als Jesus am Kreuz stirbt, da sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das heißt so viel wie alles ist getan. 6 Tage Schöpfung. Das perfekte Leben ist gelebt. Es braucht keine Selbsterlösung und es braucht keine Selbstdarstellung mehr. Und aufgrund von Jesu Arbeit darfst du ruhen, darf ich ruhen. Aufgrund von Jesu Arbeit. Dieser Geheilte hier an diesem Teich, der kommt in dieser Ruhe, fürchte ich, leider nicht an. Weil er so bemüht ist, sich so schnell wieder in sein Umfeld einzuordnen. Wenn wir Jesus begegnen, dann tut er Wunder. Das tut er. Habe ich hier auch schon erlebt. Manchmal sind es Befreiungen, manchmal sind es Heilungen, manchmal sind es Segnungen. Aber die haben alle ein Ziel. Alle haben ein Ziel, nämlich, dass er uns zum Erlöser von unseren eigenen Zielen wird. Dass er uns erlösen darf, davon selber etwas vor ihm darstellen zu wollen. Ja, wir können hier vorne singen, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Es ist eine unglaublich starke Lobpreiszeile. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. So stark. Und es hat an manchen Tagen so wenig mit unserer erlösten Realität zu tun. Und ich glaube, wenn wir diese Zeile zu meditieren. Und ich meine jetzt nicht, 3 Stunden dran zu sitzen, sondern ich meine, sie jeden Tag wieder neu in dein Leben sinken zu lassen. Sie wieder jeden Tag wieder neu in mein Leben sinken zu lassen. Das ist wirklich, worum es Jesus hier geht. Natürlich möchte ich weiterhin meine Familie stolz machen. Natürlich möchte ich weiterhin erfolgreich sein. Natürlich möchte ich weiterhin, dass meine Kinder einen guten Lebensstandard genießen dürfen und nicht auf der Straße landen, um es jetzt mal völlig zu überspitzen. Ja, wird nicht passieren, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich möchte ich weiterhin die Welt im Großen und im Kleinen verändern. Das möchte ich gerne. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Aber es geht nicht um meine Erlösung. Dann darf ich meinem Herz sagen, tief in mir habe ich Ruhe gefunden. Nicht, weil ich sie verdient habe, nicht, weil ich sie erarbeitet habe, sondern weil ich einen Erlöser gefunden habe. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus, ich möchte euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und so weiter. Ne? Es gibt diese Ruhe nicht ohne das Joch. Es gibt diese Ruhe nicht ohne den Punkt, dass wir sagen, und Jesus, und ich nehme deine Führung an. Ich nehme deine Erlösung an. Ich stelle mich darunter. Und ich gebe alles auf. Und sie ist nicht zu finden, wenn du es immer noch aus dir versuchst. Und sie ist da nicht zu finden, wo ich es immer noch aus mir versuche. Da ist keine Ruhe zu finden. Er ist der Einzige, der dir Ruhe geben kann und will. Jesus ist nicht jemand, der uns begleitet, in diesen Teich zu finden. Er ist der Teich. Jesus ist nicht jemand, der kommt und sagt, ich hätte eine gute Idee für dein Leben und jetzt versuchst du es mal hinzukriegen. Er ist Leben. Und er ist derjenige, dem wir uns anvertrauen dürfen. Er ist es wert. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und so bitte ich dich, dass du alles wegnimmst, was ich noch sein möchte. Und was ich darstellen möchte, wo ich es vor dir darstellen möchte. Jesus, du weißt, dass es Sünde ist. Und dass es falsch ist. Und dass es Selbsterlösung ist. Und dass es menschlich ist. Weil du deine Menschen kennst. Aber ich bitte dich, dass du mir und uns als der Erlöser begegnest, der Freiheit bringt. Und der Freude bringt. Uns selbst zu erlösen und uns selbst zu befreien und dich nur als Freund auf dem Weg mitzunehmen, sondern dass wir dich Herr sein lassen. So bitte ich dich, dass du uns segnest, dass du uns begegnest. Nicht kleiner als das, was du bist. Heilig, gerecht und liebend. Amen.